Also im Allgemeinen gilt, je liquider ein Finanzinstrument, desto enger wird seine Geldbriefspanne gestellt. Das heißt, der Kauf- und Verkaufspreis liegen sehr nah beieinander.
Hallo, auch heute wieder zum Scalable Capital Podcast. Heute vermitteln wir etwas Grundwissen für ETF-Anleger. Und zwar beleuchten wir das Thema Liquidität. Was ist Liquidität? Warum ist sie so wichtig? Und welche Rolle spielt sie speziell, wenn ich als Anleger ETFs kaufe oder verkaufe? Mein Gast und Experte zu dem Thema, der mir aus London zugeschaltet ist, ist Oleg Jureczko. Oleg ist Mitglied des ETF Capital Markets Teams beim ETF-Anbieter Invesco. Hallo Oleg.
Hallo Niklas.
Oleg, sag uns doch zum Einstieg gleich mal, warum sollten denn Anleger, die mit ETFs einen Teil zu ihrer Altersvorsorge beitragen, verstehen, was Liquidität ist?
Danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Hallo an die Zuhörer. Die Liquidität ist sehr wichtig und unabdingbar beim Anlageprozess. Denn Liquidität für uns Investoren wirkt sich unmittelbar auf die Kosten, die wir dafür bezahlen, die wir eben halt für die Anlage unserer Anlageinstrumente bezahlen.
Also hat Auswirkungen auf die Kosten. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Erkläre erstmal grundsätzlich, für den Anleger, was bedeutet Liquidität?
An den Finanzmärkten bezieht sich die Liquidität eben darauf, wie schnell man eine Investition kaufen oder eben verkaufen kann, ohne dabei eben den Preis negativ zu beeinflussen. Es gilt im Allgemeinen, je liquider eine Anlage ist, desto schneller und einfacher kann sie zu dem aktuellen oder beizulegenden Zeitwert verkauft werden. Und wie schon gesagt, die Liquidität wirkt sich unmittelbar und auf die Handelskosten eines Instrumenten aus. Ein kurzes Beispiel vielleicht wäre natürlich Gold, würde ich sagen, jetzt aus meiner Sicht. Gold wird seit tausenden von Jahren eben diese Eigenschaft vom Werterhalt und allgemeinen Akzeptanz als Tauschmittel zugeschrieben. Somit lässt sich Gold in Krisenzeiten bei einem stabilen Wert sehr schnell kaufen oder eben halt verkaufen, was ein gutes Indiz für hohe Liquidität darstellt.
Also im Grunde genommen drückt sie aus, wie einfach ich mir ein Wertpapier oder was auch immer ins Portfolio holen kann oder im Zweifel wieder jemanden findet, der es mir abkauft.
Ganz genau, ohne dann eben zusätzliche Kosten bezahlen zu müssen.
Wenn wir uns jetzt die Geldanlage, vielleicht auch speziell mit ETFs angucken, warum ist dabei Liquidität so wichtig?
Bei einem ETF wird die Liquidität durch mehrere Faktoren bestimmt. Eins der wichtigsten Faktoren bei der ETF-Liquidität ist eben die Liquidität des zugrunde liegenden Basiswerts, zum Beispiel Indexes, den der ETF abbildet. Ein Beispiel ist ist S&P 500 Index, der eben die 500 meist gehandelten Unternehmen des US-Markts abbildet. Dieser eben ETF oder Basiswert weist in der Regel sehr minimale Spreads auf und eben ist sehr transparent, sehr gut handelbar. Wohingegen zum Beispiel ein ETF auf exotische Unternehmensanleihen aus Entwicklungsländern kann schon unter Umständen breitere Spreads aufweisen und ist eben halt so ein bisschen weniger günstiger handelbar.
Du hast jetzt schon den Begriff Spreads genannt. Erklär doch mal in zwei Sätzen noch mal ganz grundlegend, was es ist.
Gilt ein Finanzinstrument als liquide, so kann er schnell und flexibel eben gehandelt werden, ohne dass der Kauf- und Verkaufspreis wesentlich von dem aktuellen Marktwert abweicht. Und diese Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufpreis wird dabei als Geldbriefspanne bezeichnet oder auf Englisch gesagt auch Bid-Ask Spreads. Das sind die sogenannten Spreads. Und diese Spreads weisen ja eben den höchsten Kaufpreis, den sogenannten Geldkurs, und den niedrigsten Verkaufspreis, den Briefkurs, aller Marktteilnehmer aus. So im Allgemeinen gilt, je liquider ein Finanzinstrument, desto enger wird seine Geldbriefspanne gestellt. Das heißt, der Kauf- und Verkaufspreis liegen sehr nah beieinander. Und umgekehrt ist die Anlage weniger liquide, muss man eben dann als Anleger einen höheren Kaufpreis bezahlen, beziehungsweise bekommt einen niedrigen Verkaufspreis.
Okay, und jetzt hast du einen weiteren Aspekt angesprochen, wie groß der Spread ist und letztlich auch wie liquide ein ETF speziell ist, kann davon abhängen, was drin liegt. Also ob das jetzt breite, bekannte, große Aktien sind, wie im S&P 500, oder ob das eher ausgefallene Werte sind. Warum macht das einen Unterschied?
Ganz genau. Zum Beispiel, wie schon angedeutet, die Aktien, die jetzt ganz rege an einer Börse gehandelt werden, wo es eben halt eine transparente und sehr hohe Liquidität gibt, wie zum Beispiel der S&P 500 Index, da gibt es eben halt eine zentrale Schnittstelle, wo man immer einen Preis zugesichert bekommt, und deswegen ist das eigentlich sehr leicht handelbar. Dagegen, wenn man jetzt zum Beispiel gegen einen Anleihen-ETF vergleicht, der auf eine Unternehmensanleihen-Basket oder eben auf Anleihen aus Entwicklungsländern notiert, da sind die Anleihen zum Beispiel, also die einzelnen Anleihen, die sind ja nicht zentral gehandelt, die sind ja nicht börsennotiert, die sind ja eben halt sehr schwer handelbar. Und deswegen ist das dann für die autorisierten Teilnehmer, und das sind die Vermittler zwischen dem ETF-Investor und dem ETF-Anbieter, ist das eben um einiges komplizierter und schwieriger, diesen einzelnen Anleihen, die man nicht an der Börse kaufen kann, einfach mal in der ganzen Welt zusammensuchen zu müssen. Und deswegen ist es halt kompliziert, und dadurch ist die Liquidität auch ein bisschen geringer.
Okay, das heißt in dem Fall, wenn ich das richtig verstehe, dann kann es ETFs geben, die kann ich leichter kaufen oder verkaufen. Also das heißt, die sind liquider als die einzelnen Bestandteile, die in diesen Körben von Aktien oder Anleihen drin liegen.
Ganz genau. Und das ist eine sehr, sehr, sehr oft gestellte Frage. Und als Beispiel, um das Ganze an einem Beispiel zu statuieren, zum Beispiel bekannterweise Aktien, die handeln ja in einer begrenzten Anzahl, dem sogenannten Umlauf, und sind ja deswegen sehr streng von dem Angebot und Nachfrage beeinflusst. Und zum Beispiel herrscht eine hohe Nachfrage nach einer bestimmten Aktie, besteht ein reger Handel in dieser Aktie, ist eben halt diese Liquidität entsprechend hoch, und dann umgekehrt, wenn es keinen Handel in der Aktie gibt. Ein ETF ist jedoch das ist eine Hülle, die eben halt dazu dienen soll, den zugrunde liegenden Index in seiner Gesamtheit handelbar zu machen, und verfügt somit im Vergleich zu den herkömmlichen Aktien über mehrere Liquiditätsschichten. Zum einen ist das die Basiswertliquidität, und zum zweiten gibt es natürlich die Sekundärmarktliquidität. Im klassischen Sinne, die Sekundärmarktliquidität ist eben der börsliche Handel. So, in diesem Zusammenhang kann es ja tatsächlich dazu kommen, dass die ETF-Anteile, die auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, die an einer Börse gehandelt werden, viel dynamischer gehandelt werden als die zugrunde liegenden Indexkomponente. Und somit weist der ETF auch eine übergeordnete Liquidität auf. Besonders üblich ist es der Fall bei den Anleihen-ETFs, die eben zum Beispiel Unternehmensanleihen oder Entwicklungsländeranleihen abbilden. Dort dienen eben oft die ETF-Anteile, die an der Börse gehandelt werden, als Vorreiter der Liquidität im Vergleich zu den zugrunde liegenden Anteilen, die jetzt dezentral und außerbörslich gehandelt werden.
Das heißt, es kann vorkommen, ich habe zum Beispiel einen Anteil von einem Anleihen-ETF, für den finde ich relativ leicht einen Käufer oder auch einen Verkäufer, der mir einen verkauft, wenn ich den haben möchte. Wenn ich aber jetzt eine einzelne Anleihe aus diesem Korb von vielleicht selten gehandelten Anleihen kaufen oder verkaufen wollte, dann wäre es viel schwieriger, dafür jemanden zu finden, der mir da als Handelspartner zur Verfügung steht, richtig?
Ganz genau. Das zum einen ist das, gestaltet sich um einiges komplizierter, diesen Handelspartner zu finden. Und zum zweiten sind die Handelsmodalitäten zum Beispiel bei den Anleihen so, dass es eine mindesthandelbare Größe gibt. Also zum Beispiel eine Anleihe kann nur in einer Größe von 1 Million gehandelt werden. Und wir als Kleinanleger haben nun mal keine Millionen, um eben eine einzige Anleihe zu kaufen. Ein ETF dagegen erlaubt uns eben nicht nur in eine einzige Anleihe zu investieren, sondern in den ganzen Korb von Anleihen, in einen sehr gut diversifizierten Korb von diesen Anleihen, für sehr wenig Geld zu investieren.
Okay, das heißt, es werden über ETFs unter Umständen Wertpapiere für den Kleinanleger, wie du es gesagt hast, handelbar, die er so als Einzelner gar nicht erwerben könnte sonst.
Ganz genau, zugänglich und handelbar.
Kann es denn auch den umgekehrten Fall geben, dass ich also einen ETF habe, der unter bestimmten Umständen oder in bestimmten Situationen schlechter handelbar sein kann als seine Basiswerte?
Das kann vorkommen. Das wäre aber ein besonderer Fall. Und ich würde sagen, jeder ETF-Anbieter ist eben darauf bedacht, die ETFs so zu konzipieren, dass sie eben halt unter allen Umständen eben halt diesen Liquiditätspflichten nachkommen. Also in der Regel, wenn es keine, sagen wir so, konzeptuelle Zwischenfälle gibt, wie ein ETF zum Beispiel geschaffen wurde und so weiter und so fort, sollte ein ETF mindestens genauso handelbar sein wie der zugrunde liegende Basiswert. Aber in den meisten Fällen um einiges liquider sein.
Gibt es denn jetzt Punkte, auf die ich als Anleger speziell achten sollte, um herauszufinden, wie liquide ist denn ein ETF? Vielleicht auch, wie liquide ist er im Vergleich zu seinen Basiswerten? Und wenn ich den dann handeln, also kaufen, verkaufen möchte, worauf ich dann im konkreten Fall noch achten soll?
Genau, wenn man jetzt als Anleger, was wir jetzt in Gesprächen mit den Kunden immer wieder den Kunden halt ans Herz legen, ist eben halt zu verstehen, dass ETF an sich ist ja dafür da, eben diese Liquidität, nachhaltige Liquiditätsstärkung zu produzieren oder die Liquidität zu optimieren. Nichtsdestoweniger macht es auf jeden Fall Sinn, einige wenige Grundregeln bei dem ETF-Handeln zu befolgen, um eben diesen Handel nochmal kurz zu optimieren. Zum Beispiel versuchen wir es halt immer wieder dem Kunden mitzugeben, dass sie immer, wenn sie eigenhändig handeln, dann eben mit Limit-Ordern zu handeln. Ne? Das heißt eben, man setzt einen Maximalwert, zu dem man bereit ist, einen ETF zu kaufen oder zu verkaufen und stellt den an der Börse ein. Zum einen schützt das den Anleger von einer ungewollten Preisverzerrung, die jetzt bei einem unlimitierten Order entstehen würde. Und zum zweiten erlaubt es ja den Liquiditätsanbietern, den sogenannten Market Makern, ne, eben die von ihnen quotierten Volumina an ETF-Anteilen, die sie eben an einer Börse, im börslichen Handel quotieren, zu aktualisieren und dadurch nochmal zusätzliche Handelsmengen bereitzustellen. Ein Beispiel, jetzt ein plakatives Beispiel, würde ich sagen, in der Hinsicht ist zum Beispiel, ein Liquiditätsanbieter verfügt über einen ETF-Bestand von 5.000 Anteilen, quotiert aber nur 1.000 von diesen Anteilen zu einem Preis von 25 Euro an der Börse. Dann kommt ein Investor und setzt eben ein Limit bei den besagten 25 Euro, aber für 3.000 Anteile. Also um 2.000 mehr als die von dem ETF-Anbieter, von dem Liquiditätsanbieter quotiert werden. So, das würde eben halt auslösen, dass der Liquiditätsanbieter erkennen wird, dass es eine weitere Nachfrage besteht, nachdem die von ihm quotierten 1.000 Anteile bereits ausgeführt wurden. Und dementsprechend wird er dann die zusätzlichen Mengen nachliefern können, bis eben die gesamte Order gefüllt ist. Das ist sehr, sehr wichtig für die Investoren, wenn sie jetzt selbstständig an der Börse handeln. Sehr wichtig zu verstehen, dieses Konzept, ne? Weil was eben oft vorkommt, ist, die Investoren sehen ja dann, dass da an der Börse entweder auf der Geld- oder Briefseite 200 Anteile von einem ETF quotiert werden. Und die gehen davon aus, dass es eben die gesamte Liquidität von den im Umlauf in den Umlauf gestellten Anteilen. Das ist aber nicht der Fall. Das ist einfach mal, sagen wir so, eine präsentable Menge, die von einem Liquiditätsanbieter einfach mal zur Schau gestellt wird. Es kann aber in den meisten Fällen sein, dass da viel, viel, viel mehr dahinter steckt und sehr größere Mengen ausgeführt werden können. Und dann vielleicht nochmal ganz kurzes Beispiel, um die Liquidität, um auf die Liquidität zu kommen und dafür zu sorgen, dass man in den liquiden Märkten handelt, ist eben, dass Investoren oder Anleger eben auf die Zeitzonenunterschiede achten sollen. Ne? Es empfiehlt sich eben explizit bei den internationalen ETFs zu den Zeiten zu handeln, die eben halt mit den Handelszeiten von dem zugrunde liegenden Basiswert zusammenfallen. Ne? Denn wir wissen ja, wenn die ausländischen Märkte geschlossen sind, die Informationen fließen ja weiterhin und diese Informationen wirken sich ja eben auf die zugrunde liegenden Wertpapiere aus. Und während die Märkte geschlossen sind, diese werden ja eben halt die Auswirkungen von diesen Informationen in den Wertpapierpreisen gar nicht widergespiegelt. Und da muss man eben halt warten, bis die Märkte offen sind, bis eben die ganzen Informationen aktualisiert wurden. Ein Beispiel ist der in Europa gehandelte S&P 500 ETF. Da kann es tatsächlich dazu kommen, dass die Geldbriefspannen, also die Bid-Ask-Spreads, etwas enger gestellt werden, wenn der US-Markt um 3:30 mitteleuropäischer Zeit aufgemacht hat und eben all die in dem Index enthaltenen Wertpapiere den Handel aufgenommen haben. Das ist dann, da kann es tatsächlich dazu kommen, dass die Ausführung von der Qualität her um etwas besser wird.
Jetzt sind ja ETFs Instrumente, die viele Anleger nutzen zur langfristigen Altersvorsorge und Anlage. Das heißt, man handelt die jetzt, ich sag's mal flapsig, nicht wild hin und her, ne? Wie eine Aktie, mit der man unter Umständen kurzfristig auf einen Kursaufschwung setzt. Wie wichtig ist denn bei ETF-Anteilen dann tatsächlich, dass ich da jedes Mal auf Liquidität achte, wenn ich möglicherweise nur in größeren Abständen immer mal wieder eine große Summe anlege oder womöglich per Sparplan investiere?
Wie schon angedeutet, die Liquidität wirkt sich eben auf die Qualität des Handels maßgeblich aus und somit eben halt auf die Kosten, die jetzt dem Anleger anfallen würden. Investiert der Anleger selbstständig, zum Beispiel in größeren Summen, in regelmäßigen Abständen, so ist die Beachtung von diesen Liquiditätsaspekten, die wir schon beleuchtet haben, wie der Handel zu bestimmten Zeiten, Handel mit Limitordern oder Handel jetzt zu bestimmten Handel in volatilen Marktphasen sehr wichtig eben, um diese Transaktionen günstig und effizient umzusetzen. Wie du schon sagtest, erstellt man hingegen zum Beispiel einen Sparplan bei einer Depotbank, so übernimmt die Depotbank die ganze Handelsabwicklung, sodass sich der Anleger jetzt nicht wirklich drum kümmern muss. In jedem Fall spielt die Liquidität aber eine Rolle. An der Stelle, ich möchte es mal nochmal ganz kurz hier vorheben, dass ein ETF an sich ist ja prädestiniert, die Liquidität zu optimieren, denn er bündelt ja verschiedene Facetten von der Liquidität auf sich. Man sollte bloß einige sehr simple Regeln beim ETF-Handel befolgen, um sich eben auf auch all die vorzüglichen Eigenschaften eines ETFs zunutze machen zu können.
Gibt es denn irgendwie so einen Ort, an dem ich die Liquidität überprüfen kann, wo ich die irgendwie sehen kann, wie hoch die im Moment ist?
Im Zweifelsfall könnte man sich eben halt an die Börse begeben. Und an der Börse wird es ja auch teilweise sichtbar, wie viele ETF-Anteile oder welche Volumina von einem ETF eben halt dort umgeschlagen werden. Dabei muss man natürlich bedenken, dass, wie wir schon angedeutet hatten, dass die Liquidität, die Volumina, die an der Börse sichtbar sind, diese Volumina stellen jetzt nicht exklusiv die gesamte Liquidität eines ETFs dar. Denn, wie gesagt, wenn man jetzt einen größeren Betrag über die Börse handelt, den Betrag, der jetzt eben halt die ausgewiesenen Mengen eines ETFs an der Börse übersteigt. Es kann ja tatsächlich sein, dass man problemlos und zu sehr günstigen Konditionen ausgeführt wird, vorausgesetzt man handelt mit Limitordern und ist halt sehr umsichtig in dem Handel. Denn die Liquidität eines ETFs, wie wir schon angedeutet hatten, ist ja nicht nur die börsenliche Liquidität, sondern auch die Liquidität des zugrunde liegenden Basiswerts.
Ich denke, Oleg, wir haben unseren Zuhörern, den Anlegern, potenziellen ETF-Käufern einiges erzählt, was ihnen mal nützlich sein kann als Hintergrundwissen oder auch in der konkreten Ausführung. Ich sage herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und damit sage ich auch schon auf Wiederhören und bis hoffentlich bald wieder im Scalable Capital Podcast.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage-, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.